Das. Ja, ihr seht, wie wichtig Technik ist. Also ich würde vorschlagen, wisst ihr, dass wir nochmal aufstehen. Und wenn du dann rechts und links guckst, da sitzt ein liebes Gotteskind oder ein lieber Mensch. Und dem kannst du mal guten Morgen sagen und ihm Gottes Segen wünschen. Wäre das okay? Ja? Ja. Ja. So, mein Lieber, Gottes Segen dir, ja? Gott, viel Kraft, ja, Gottes Segen. Ja. Ich wünsche dir auch Gottes Segen, ja? Und Ella dir auch Gottes Segen. Gottes Segen, ja. Ja. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Gott hat uns das Leben geschenkt, er liebt uns. Und wir sind jetzt, die wiedergeboren sind, die sind sein Leib. Wir sind der Leib Christi hier versammelt und Jesus ist das Haupt. Wir sehen Jesus nicht mit unseren natürlichen Augen, aber wir können ihn wahrnehmen mit unseren Glaubensaugen. Er ist das Haupt und von ihm kommen die Botschaften und die Impulse zu uns, zu unserem Herzen. Oft durch sein Wort oder durch den Geist Gottes. Genau, so möchten wir uns einfach öffnen für das Reden Gottes und genau, ihn sprechen lassen zu uns. Ich möchte heute Morgen einen Text lesen aus dem Römerbrief, Römerbrief Kapitel 12, Vers 1. Genau. Vielleicht können wir nochmal aufstehen, soweit es möglich ist. Wir möchten ja das Wort Gottes respektieren und aus Respekt vor dem Wort einfach aufstehen. Ich werde dann noch kurz ein Gebet sprechen, dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Römer 12, 1, da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Soweit dieses Wort. Ich möchte noch mal kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, für dein Wort. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Du selbst bist das Fleisch gewordene Wort. Und Herr Jesus, heute Morgen möchten wir deine Stimme hören, möchten in deiner Gegenwart sein, möchten uns berühren und heilen lassen, möchten uns ermutigen und stärken lassen durch dein Reden, durch dein Wirken, durch deine Gegenwart. Du bist ein guter Gott und du hast nur Gedanken des Friedens mit unserem Leben. Du hast keine Gedanken des Unheils, sondern du willst uns Zukunft und Hoffnung schenken. Und das macht uns getrost. Dafür danken wir dir und wir ehren dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Ja, bevor ich zu diesem Römer 12,1 komme, Römer 12,1 ist ein sehr wichtiger Vers, den wir alle auswendig wissen sollten. Stell dich Gott zur Verfügung wie ein Opfer. Aber bevor ich zu Römer 12,1 komme, möchte ich zu einem anderen Text auch noch kommen, und zwar in Hebräer 11,24. Da geht es um Mose, und ihr wisst ja, Mose war der Sohn von Amram und Jochebed, Und zur Zeit des Mose war Israel unterdrückt. Sie waren Sklavenvolk in Ägypten. Und der Pharao hat beschlossen oder angeordnet, dass alle männlichen Säuglinge, die auf die Welt kommen, getötet werden müssen. Mose wurde ja von seinen Eltern in ein Binsenkörbchen gelegt und auf dem Nil ausgesetzt. Und Gott hat es gewirkt, dass er von der Tochter des Pharao oder vom pharaonischen Hof, von diesem Haus, dann gefunden wurde und als ägyptischer Prinz aufgezogen wurde in der Weisheit Ägyptens. Gott kann aus einem Sklavenhaus jemand in ein Könighaus bringen. Das kann Gott. Also Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Aber irgendwann kam es heraus, dass Mose eben kein gebürtiger Ägypter war, sondern er war ein Hebräer. Aber bevor ich zu Mose komme, möchte ich noch zu Ägypten kommen. In diesem Vers, da geht es um Ägypten. Ägypten war zur damaligen Zeit eigentlich eine Hochkultur, ein Weltreich. Ägypten hat den Nahen Osten beherrscht. Ägypten hatte wirklich monumentale Bauten, die kann man heute noch begutachten. Heute gibt es eine richtige Tourismusindustrie, die nach Ägypten geht, um anzuschauen, was damals vor über 3000 Jahren, also ungefähr 2000 vor Christus, 4000 Jahre zurückliegt. Ich hoffe, ihr wollt es nicht auf die Jahreszahl genau wissen, also aber 4000 Jahre zurück. Das schauen wir heute an, wenn wir nach Ägypten gehen. So, ich lese diesen Text, Hebräer 11, da geht es eigentlich um den Glauben des Mose. Durch Glauben weigert sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Mose hat die Zugehörigkeit zum Volk Gottes höher geschätzt als der Reichtum Ägyptens, die Schätze Ägyptens. Mose war eigentlich prädestiniert als Nachfolger des Pharao. Wie gesagt, ausgebildet in der Weisheit Ägyptens. Er hatte die Möglichkeit, einen ägyptischen Lebensstil, Way of Life heißt es heute, Lebensstil, ägyptischer Lebensstil von damals am Königshaus. Bei den Eliten dieser Königshäuser ging es hoch her. Da gab es natürlich Empfänge, so wie das auch heute üblich ist. Da kamen ja auch Politiker zu Besuch. Es gab Geschäftsessen. Für die Eliten sind das Beste ist ja nur gut genug. Er war auch architektonisch gut begabt, wird dargestellt in historisch. Und also er hatte auch Zugang zu den prächtigen, schönen, größten Palastbauten und Bauten in Ägypten. Dann auch die Militärtechnik. Damals waren Streitwagen hoch, etwas sehr, sehr Kostbares an Militärtechnik für die Ägypter. Heute sind es die Drohnen und die Panzer und was weiß ich alles. Das ist ja kein so gutes Thema. Aber was ich sagen will, Mose standen menschlich gesehen und irdisch gedacht die Türen zu einem erfolgreichen Leben, zu einem angenehmen Leben, zu einem Leben im Genuss offen. Alle Türen standen offen. Aber als er erkannt hat, er ist ein Hebräer, hat er auf all diese Vorzüge, auf all diese Schätze Ägyptens, Ägypten war ja auch ein Handelszentrum, über Ägypten liefen oder nach Ägypten oder durch Ägypten liefen auch wichtige Handelsrouten. Mit allem Möglichen hat man gehandelt. Man weiß heute, dass selbst von den Wikingern Bernstein bis nach in den Nahen Osten kam. Also damals gab es schon Welthandel sozusagen. Aber es heißt hier, er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Den zeitlichen Genuss der Sünde. Genuss ist zeitlich. Und ich habe mich gefragt, was ist das für ein Genuss der Sünde bei Mose? Was hatte er für Probleme? Nun, er war an diesem Pharaonenhof und an diesem Pharaonenhof wurden natürlich auch die ägyptischen Gottheiten verehrt. Isis und Osiris, der Sonnengott Ra und auch Horus, der Gott der Unterwelt. Und wenn wir heute, das habe ich schon mal gesagt, wenn wir heute nach Ägypten gehen und diese Cheops-Pyramiden, diese drei Pyramiden in Gizeh und diese Sphinx anschauen, diese Pyramiden, das sind nicht einfach nur geometrische Bauten, sondern das sind eigentlich Grabstätten der Pharaonen. Das sind teure Gräber, teure, hochkomplexe Gräber, in denen auch Vorrichtungen getroffen wurden, damit Grabräuber nicht unbedingt an diese Schätze kamen, die mit den Pharaonen begraben wurden, beerdigt wurden. Also wir sagen beerdigt, die wurden ja nicht beerdigt, die wurden in einen Sarkophag gelegt, nachdem sie einbalsamiert waren. Und die haben kostbare Grabbeigaben bekommen. Wir wissen vom Grab des Tutanchamun, einem Kind Pharaonen, also einem jungen Mann, der als junger Mann als Pharao gestorben ist. Das Grab wurde erst kürzlich entdeckt, vor 100, 150 oder so Jahren. Und was da an Schätze drin war, das ist gewaltig. So, wir haben hier einen Kontrast. Wir haben auf der einen Seite irdisches Leben, wir haben hier Reichtum, wir haben hier Macht, Autorität, eigentlich das, was sich ein Mensch so im Leben wünscht. Zukunftsperspektive, genug Finanzen. Das wünschen sich ja viele Leute. Genug Geld, um sich zur Ruhe setzen zu können oder das Leben zu genießen und so weiter. Die Bibel, wir haben am Anfang von Beratung gehört, die Bibel ist eigentlich der beste Berater oder die beste Beratungseinrichtung Gottes. Gott selbst ist der beste Berater, aber er redet auch durch das Wort Gottes. Und die Bibel sagt, was die Welt angeht und was all diese Verlockungen der Welt angeht, alles, der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, also der kategorisiert es einfach pauschal, er sagt die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, oder die Urtextübersetzung sagt, die Prahlerei mit dem Vermögen ist nicht vom Vater im Himmel, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und das ist die Wahl, die wir heute noch haben. Diese Wahl, die ist seit dem Sündenfall im Paradies die Wahl. Will ich jetzt irdische Reichtümer, will ich Schätze, will ich Erfolg, will ich diese Dinge, will ich die Lust der Welt oder will ich den Willen Gottes tun? Vor dieser Frage stehen wir. Und dann schreibt Johannes, wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater im Himmel keinen Raum in seinem Leben. Wir können nicht beide, also ich will vorsichtig sein, es ist, hier wird ein Kontrast aufgemacht. Also wenn wir die Welt, und mit Welt meint das Wort Gottes ein Leben ohne Beziehung zu Gott. Das ist mit Welt gemeint. Ein Leben in dieser irdischen Welt mit allem, was zum Leben dazugehört, aber ohne eine lebendige Beziehung zu Gott. Das, wenn wir wenn jemand die Welt liebt, also wenn jemand das Leben ein egozentrisches, selbstbestimmtes Leben liebt, hat die Liebe zum Vater im Himmel keinen Raum. Das heißt nicht, wir müssen aufpassen, Gott ist nicht grundsätzlich gegen Hab und Gut. Wir brauchen eine Grundausstattung, damit wir leben können. Gott ist auch grundsätzlich nicht gegen Reichtum, weil es gab auch im Alten Testament Berichte über reiche, gläubige Menschen. Abraham hatte 300 oder noch mehr Knechte, und also sein Hofstaat, seine Angehörigen, die in seiner Verantwortung waren, das waren über 300, und mit denen ging er in eine Schlacht. Die mussten ja alle versorgt werden. Also der musste vermögend sein. Er musste sie ernähren. Hiob war ein reicher Mann. Wenn wir lesen, was Hiob alles hatte, was er verloren hat. Am Schluss war er ja dann krank und hat alles verloren, selbst seine Kinder. Aber grundsätzlich, Gott hat sein Vermögen nicht kritisiert. Sogar als er die Prüfung bestanden hat, hat er alles ungefähr wiederbekommen, sogar teilweise doppelt. Der entscheidende Unterschied ist, kann man die Dinge der Welt lieben, kann man die Lust der Welt lieben und gleichzeitig Gott? Und dann sagt das Wort nein. Da, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Wenn dein Herz bei Gott ist, kann es nicht gleichzeitig bei der Welt sein. Das passt nicht zusammen. So, wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Aber das ist ja genau das, was Gott will. Gott will Teil unseres Lebens sein. Er will Teil deines Lebens sein. Und wisst ihr, wenn wir ihn nicht Teil unseres Lebens sein lassen, dann sündigen wir. das ist eigentlich die große Sünde der Menschen. Sie leben getrennt von Gott. Sie leben ihr eigenes Leben und lassen Gott nicht teilhaben. Sie lassen ihn nicht Herr sein in seinem Leben. Gott möchte Teil deines Lebens sein. Er möchte in alle deine Lebensbereiche hineinsprechen. Und er möchte dir das Glück geben, das nur Gott geben kann. Und das ist das wahre Glück. Das wahre Glück, ein wahres Glück, ein reines Glück, kann nur von Gott kommen. Es gibt viele reiche Leute, die mit der Sünde sehr reich geworden sind, mit dem Geschäft der Sünde. Das Geschäft der Sünde ist zum Beispiel Drogenhandel. Ja? Natürlich kann man da sehr reich werden, man darf sich nur nicht erwischen lassen, aber es ist ein schmutziger Reichtum, weil es auf der Abhängigkeit der Not von anderen Menschen aufbaut. Prostitution ist ein schmutziger Reichtum. Warum? Weil es gegen Gottes Wort ist, weil es nicht nach Gottes Prinzipien abläuft. Sexualität ist nicht verwerflich, aber Gott hat bestimmt, Sexualität gehört in den Rahmen einer Ehe und dort segnet Gott es. So, es gibt Reichtum, der an dem klebt Blut. An dem ist das schmutziger Reichtum. Und es gibt Glück, das auf diesen Dingen aufgebaut wird, auf schmutzigen Dingen. Aber wenn wir sauberes Glück wollen, saubere Freude, sauberen Reichtum, dann geht es nur über die Prinzipien des Wortes Gottes. Mose hat die Schätze Ägyptens nicht so sehr geachtet. Ihm war die Schmach mit dem Volk Gottes zu teilen wichtiger. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, heißt es. Und zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden. Ungemach. Schmach. Schmach bedeutet eigentlich, stellt euch vor, Mose war als Prinz geehrt. Er war in der Führungsebene eines Weltreiches. Er war geehrt. Und jetzt plötzlich distanziert er sich von diesem ägyptischen Lebensstil, von diesem Way of Life aus Ägypten. Und plötzlich fällt er in Ungnade. Er wird jetzt plötzlich tief gedemütigt, verachtet und als er den Mord an diesem Ägypter begangen hatte und als es rauskam, da musste er gehen. Weg. Er hat einen erheblichen Verlust an Ehre hinnehmen müssen. Das ist ja das, was die Menschen wollen. Ehre. Jemand sein wollen. Etwas werden wollen. Es schaffen ganz nach oben. Und das war auch das Problem bei vielen Menschen der damaligen Zeit, als Jesus gelebt hat. Sie haben die Ehre bei Menschen mehr geachtet als die Ehre bei Gott. Sie hatten es nicht fertiggebracht, sich zu Jesus zu stellen. Wer sich zu Jesus stellt, kann sein, muss nicht immer sein, aber kann sein, dass wir verachtet werden, dass wir abgelehnt werden, dass man sich von uns distanziert. Ja, das sind auch Aspekte des Christseins. Aber wisst ihr, diese sogenannten Dinge, die uns schwerfallen, das anzunehmen, die uns auch wehtun, die schwierig sind, das ist nur eine zeitliche Phase. Dafür werden wir eine ewige Herrlichkeit bekommen. Und eigentlich können wir das nur ertragen und nur aushalten, indem wir eigentlich in unserem Herzen im Himmel beheimatet sind. Natürlich leben wir hier auf der Erde, wir müssen noch essen und trinken, wir müssen schlafen, wir müssen arbeiten, um Geld zu verdienen, wir müssen einfach unser irdisches Leben bewältigen. Aber eigentlich sind wir in zwei Reichen beheimatet. Wir sind hier auf der Erde, was das irdische Leben anbetrifft, aber in unserem Herzen sind wir eigentlich auch im Himmel. Und Mose, er schaute auf dieses Ewige, auf diesen Himmel, auf die Belohnung. Das heißt, und hier wird sogar von der Schmach Christi gesprochen. Also er, dadurch, dass er diese Demütigung in Kauf genommen hat, weil er sich jetzt zu den Hebräern gehalten hat, also zu seiner wahren Identität, indem er sie schmach, spricht sogar hier der Hebräerbriefschreiber von der Schmach Christi. Wer sich zum dreieinigen Gott stellt, der muss diese Schmach Christi ertragen. Jesus wurde ja außerhalb der Stadt Jerusalem gekreuzigt und getötet. Die Schmach. Er kam in sein Eigentum, stellt euch vor, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist eigentlich eine Frechheit. Wenn du eine Firma hättest und du kommst in die Firma und die Belegschaft jagt dich fort, was wäre denn das? Das geht doch gar nicht. Doch, das geht im Reich Gottes. Das hat Israel und damit alle die Sündigen haben das eigentlich gemacht. Jesus abgewiesen. Es heißt, denn er schaute auf die Belohnung. Und wisst ihr, manchmal höre ich so fromme Sprüche. Ja, der Lohn, um den Lohn geht es doch gar nicht. Jesus hat uns erlöst und das ist in Ordnung. Die Bibel spricht öfters davon, dass wir eigentlich auf die Belohnung im Himmel schauen sollten. Das hilft uns nämlich, treu zu bleiben. Da geht es nicht um Habgier, sondern da geht es um Durchhaltevermögen. Da geht es um Treue. Und Geschwister, es ist wichtig, dass wir durchhalten, dass wir Jesus treu sind, bis wir ihn schauen dürfen. Und da hilft uns dieses Schauen auf die Ewigkeit, auf den Himmel, auf die himmlische Heimat und auf die Belohnung. Wir werden belohnt, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, wenn er Herr sein darf in unserem Leben und wir leben dann zu seiner Ehre, dann sagt die Bibel, wenn du einem gläubigen Menschen ein Glas Wasser gibst, du wirst einen Lohn im Himmel dafür bekommen. Es gibt da heute viele Leute, die sich den Kopf zerbrechen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen, wie man es am besten anlegt, damit es gewinnbringend ist. Ich habe in den Nachrichten noch nie gehört, dass da gesagt wurde, hey Leute in Deutschland, überlegt euch doch mal, wie könnt ihr Schätze im Himmel sammeln? Weil die vergehen nämlich nicht. Eure ganzen Aktien, wie bei Lehman Brothers, die können plötzlich null wert sein. Dein ganzes investiertes Geld, null, nichts, verbrannt. Und der Zorn ist groß, alles kaputt. Wenn wir Schätze im Himmel sammeln, das trägt, bildlich gesprochen, viel Zinsen, hohe Zinsen. Das ewig, das bleibt. Hallo? Sollen wir auf die Belohnung schauen oder nicht? Jawohl, 1. Korinther 3, dort steht es drin, 12 bis 15. Gott wird unsere Werke prüfen, wenn sie im Glauben getan wurden. Wenn wir im Glauben handeln, dann ist es wie wenn Gold, Silber oder Edelsteine entstehen. Wenn wir im Unglauben handeln, dann ist es wie Heu, Stroh und Stoppeln oder Holz. Das Feuer prüft es und Heu und Stroh und Holz verbrennen. Aber Silber und Gold und Edelsteine, die bleiben. Natürlich, wenn man über 2000 Grad geht, dann schmilzt auch Silber. Aber das Bild ist, wenn du normal ein Holzfeuer da hast und du hältst dein Ehering in das Feuer oder ein Stück eine Münze, dann verbrennt die nicht, die bleibt. Das ist das Bild. Johannes, ich komme nochmal auf 1. Johannes 2. Johannes sagt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief 8:20-21, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. In anderen Worten, als die Sünde in die Welt kam, hat Gott diese Welt unter die Gesetzmäßigkeit der Vergänglichkeit beschlossen. Gott hat, das ist eigentlich die Strafe für die Sünde. Gott hat gesagt, Adam und Eva, wenn ihr sündigt, werdet ihr sterben. Sterben heißt auch, jetzt bist du plötzlich, dein Leib ist vergänglich. Jesus hat nach seiner Auferstehung ein Ewigkeitsleib, einen unvergänglichen Leib, einen Auferstehungsleib. Wenn wir eines Tages entweder verwandelt werden oder auferstehen, werden wir auch solch ein Ewigkeitsleib bekommen. Aber im Moment haben wir noch einen irdischen Leib, einen vergänglichen Leib, einen verweslichen Leib. Das ist die Strafe für die Sünde. Und eigentlich macht das den Zorn Gottes. Gott ist eigentlich zornig, Gott ist nicht glücklich über diese Sünde und über diese Vergänglichkeit, sondern er arbeitet daran, den Schaden der Sünde alles wiederherzustellen in den ursprünglichen Zustand. Das wird er auch tun. Diese Erde ist beschmutzt mit Sünde. Sie ist beschmutzt mit Sünde, verunreinigt. Gott kann nichts mit Unreinigkeit zu tun haben. Deshalb heißt es in Offenbarung 21,1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Wir haben einen gewaltigen Gott, Geschwister. Ich glaube, wenn Gott den Vorhang wegnehmen würde, dass wir so wie im Alten Testament, wenn wir sehen könnten, was in der unsichtbaren Welt abgeht, ich glaube, wir würden unser Leben bestimmt in einigen Bereichen ändern. Paulus hat geschrieben an die Kolosser, trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Also unsere Motivation, unsere Prioritäten sollten so sortiert sein, dass wir himmlisch orientiert sind, dass wir nach dem trachten, was Gott will. Das hat Ewigkeitswert. Ja, so Mose war, er sah, er betrachtete sein Leben vom Ende her. Jemand hat mal gesagt, was möchtest du denn, dass an deinem Grab über dich erzählt wird? Was hat dein Leben ausgemacht? Hoffentlich gibt es viel Gutes zu erzählen, oder? Hoffentlich gibt es viel Gutes zu erzählen. das Beste ist, wenn gesagt werden kann, dieser Mensch, der hier beerdigt wird, das war ein gläubiger Mensch, ein Kind Gottes. Gott war Teil seines Lebens. Gott hat sein Leben bestimmt. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und wisst ihr, wenn wir gesündigt haben und wir bringen unsere Sünde vor Gottes Thron und bitten ihm, dass er den Schaden unserer Sünde gut macht, dass durch das Blut Jesu unsere Sünde abgewaschen wird, dann tut er das auch. Und wenn wir in den Himmel kommen, wird uns niemand mehr unsere Sünden vorhalten. Ich glaube, vielleicht viele Leute müssten sich schämen, wenn das, was sie alles getan haben, im Himmel ausgebreitet werden würde vor versammelter Mannschaft. Was? Die Bibel sagt, was im Verborgenen geschieht, werden sie irgendwann von den Dächern, die Spatzen von den Dächern pfeifen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, über manches müssten wir uns kräftig schämen. Und ich bin froh, dass Gott diese Sünde, die wir ihm bekennen, dass er sie versenkt im Meer, dort, wo es am tiefsten ist. Das ist ein Bild dafür, dass er es wegnimmt. Für die Menschen, die Jesus Christus, sein Erlösungswerk nicht angenommen haben, gibt es ein Buch im Himmel, in dem alles aufgeschrieben ist, die ganzen Werke, dein ganzes Leben. Wisst ihr, heute haben wir Datenzentren, Rechenzentren, die, was weiß ich, Milliarden von Gigabytes Speicherkapazität haben. Da kann man alles Mögliche aufspeichern. Also für Gott ist es kein Problem, die 8 Milliarden Menschen all ihr Leben, auf die ganzen Dinge aufzuzeichnen und es dann irgendwann wieder bei Bedarf am jüngsten Gericht, könnte er theoretisch das alles nochmal ablaufen lassen und sagen, pass auf, was war das damals? Aber wenn wir gläubig sind, macht er das nicht. Zum Glück, ich bin froh darüber. Ich bin ehrlich froh, dass Gott es für die Gläubigen nicht macht. Puh. Ja, so ist es. Aber wehe denen, die Gott verleugnet haben, die nichts wissen wollten, die nicht glauben wollten. Bei ihnen wird es anders sein. Dort wird abgerechnet. Vergänglichkeit. Es gibt ein Okay, wir lassen das Thema. Belohnung im Himmel. Ja, und dann zum Schluss komme ich jetzt noch auf dieses auf diese Verfügbarkeit, auf dieses stell dich Gott zur Verfügung. In Philipper 2,6 heißt es, Jesus, welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde ein Mensch und praktisch als Mensch erfunden. Römer 12 heißt, die einzige angemessene Antwort auf die Erbarmungen Gottes, auf den Heilsplan, auf den Rettungsplan Gottes ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben der Firma Bosch zur Verfügung stellt. Stimmt es? Dass ihr euch mit dem ganzen Leben der Politik in Deutschland zur Verfügung stellt. Auch nicht, okay? Ihr seid aber wählerisch. Dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Das sind gewaltige Worte. Hallo? Das kann unser Leben umkrempeln, wenn wir das ernst nehmen. Jesus hat es uns vorgemacht. Er war in der Herrlichkeit beim Vater. Er saß auf dem Ehrenplatz bei seinem Vater. Aber der Vater hat beschlossen, es muss einen Rettungsplan geben für diese in Sünde gefallene Menschheit, die dem Tod geweiht ist. Und Jesus hielt es nicht wie einen, wisst ihr, hielt es nicht wie einen Raub fest, hielt es nicht diese Herrlichkeit beim Vater krampfhaft fest. Man sagt ja, manche Autoritäten, manche Obrigkeiten, die kleben am Stuhl, also an ihrem Platz in der Firma oder wo. Die wollen den Stuhl nicht loslassen, bildlich gesprochen. Die wollen ihre Position nicht räumen. Jesus war bereit, seine Position im Himmel, seine Herrlichkeit im Himmel zu verlassen, um als Mensch, als Säugling, wir feiern an Weihnachten seine Menschwerdung, um als Mensch in diese Welt zu kommen und den Versuchungen, den Prüfungen, den Widrigkeiten des Lebens sich aussetzen zu lassen. Und am Ende war seine Bestimmung, am Kreuz für uns zu sterben. Er stellte sich dem Vater zur Verfügung. Er war verfügbar. Er wollte den Willen des Vaters tun. Er wollte ein Leben leben, das in Übereinstimmung mit dem Vater ist. In anderen Worten, in Einheit mit dem Vater. In der Familie Gottes gab es keinen Streit, wie es in manchen natürlichen Familien gibt. Da gibt es Zoff und Streit und Uneinigkeit und manche besuchen sich nicht mehr, die schauen sich nicht mehr an. Und an Weihnachten, wenn sie dann zusammenkommen, dann knallt's. Das gibt's bei der Familie Gottes nicht. Im Himmel ist Einigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind sich eins. Da ist Einheit. Und Jesus wollte immer das tun, was dem Vater gefällt. Das ist unser Vorbild. Das ist unser Vorbild. Dinge tun, die dem Vater gefallen. Und jetzt bei dieser Verfügbarkeit, ja, da sagt uns der 1. Korinther 6, 19 und 20, habt ihr denn vergessen, schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde Korinth, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Hallo, habt ihr genau zugehört? Du, wenn du Gottes Kind sein willst, du gehörst dir nicht mehr selbst, sondern dein Leib und dein Leben gehört Gott. Wenn es Gott gehört, darf Gott auch darüber verfügen und bestimmen. Amen. Amen. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Wir sind Blut erkauft. Du nicht, wir sind Blut erkauft. Das war der Preis, das teure und kostbare Blut Jesu Christi war der Preis für unser aller Leben. Da geht es nicht um billige Gnade, wisst ihr, egal was du machst, Gott liebt dich und sowieso alles in Ordnung. Nein, es hat Jesus sein Leben gekostet, sein Blut musste fließen. Er wurde Dornen gekrönt, er wurde gegeißelt und er wurde angespuckt, um unseretwillen. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Und jetzt schreibt Paulus, darum, was hat das denn für Konsequenzen? Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Benutzt deinen Körper so, dass es Gott Ehre macht. Und davor heißt es, wenn du deinen Leib mit einer Hure verbindest, dann verunreinigst du deinen Leib. Gott hat Heiliges im Sinn. Gott hat Klares im Sinn. Reinheit ist Gottes Gebot. Heiligkeit. Sauberkeit. Man könnte jetzt noch viel dazu sagen, aber ich möchte zum Schluss kommen. Ich Übrigens nur noch nebenbei, als Jesus am Beginn seines dreijährigen Dienstes war, geht er durch Galiläa und da sieht er die Fischer und sagt, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Sei verfügbar für mich. Geh auf meine Einladung ein. Und die haben das wirklich gemacht. Wenn heute der Geist Gottes zu dir reden würde, du, ich habe einen Auftrag für dich, mach das, geh dahin, rede mit den Menschen über Gott, würdest du das machen? Gut, Geist Gottes, und damals war Jesus leiblich da. Der Grund, warum einige Menschen nicht verfügbar sind, ist der, dass sie nichts aufgeben wollen. Nichts aufgeben wollen. Wisst ihr, wir haben uns in Deutschland teilweise auch gemütlich eingerichtet. Und die Politik ist für alles zuständig. Und wenn es irgendwo ein bisschen finanziell eng wird, dann ist der Ruf zur Politik, hey, wir wollen Subventionen, wir wollen Unterstützung, wir wollen, dass die Regierung uns den Schmerz nimmt. Also nur nebenbei. Was will ich sagen? Wären wir auch bereit, und das ist eigentlich eine Frage, die vielleicht Überwindung kostet, die vielleicht Entscheidung bedeutet, wo ein Kurswechsel dann stattfinden muss. Bin ich bereit, um Jesu Willen was aufzugeben? Mose hat den Schätzen Ägypten Ade gesagt. Er hat seiner Karriere Ade gesagt. Er hat alles verlassen. Er wollte in eigener Kraft Recht und Ordnung schaffen und hat einen Ägypter getötet. Und irgendwann musste er fliehen in die Wüste, 40 Jahre Wüste, Schafe hüten. Aber er war bereit, er wollte sich zu seiner Identität stellen. Ich bin Hebräer. Ich bin Hebräer und Hebräer bedeutete Sklave, Sklavenvolk. Das war auch eine Entscheidung. Wisst ihr, ich glaube, dass es ein großes Problem ist, dass in unserem Land nicht das Evangelium so einfach so klar verkündigt wird, dass es auch Konsequenzen hat, dieses Evangelium. Wenn wir das Wort Gottes nur stückweise lesen, die schönen, angenehmen Verheißungen, und wissen, dass Gott Liebe ist und alles andere beiseite lassen, dann haben wir nur einen Teil des Evangeliums. Wir brauchen das ganze Evangelium, weil Gott kann durch alles reden zu uns. Und dann erst bekommen wir eine ausgewogene Perspektive. Und ich sage euch eins, je mehr man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, desto mehr liebt man es. Ich liebe das Wort Gottes. Und wenn ich die Bibel in die Hand nehme, hey, das ist für mich Quality Time. Quality Time mit Gott. Halleluja. Und wisst ihr, das kannst du nicht kaufen und bezahlen. Das kannst du nur erleben mit Gott, wenn du kannst es erleben, wenn du rein und heilig lebst, wenn du im Willen Gottes lebst. Und wenn du Gott Herr sein lässt in deinem Leben und wenn du dann da reinschaffst, wirst du belohnt. Dann, das ist wie Speise für die Seele. Speise für die Seele. Du, ich sag dir, ich möchte diese Angebote der Welt, die können mich nicht beeindrucken. Aber das Wort Gottes, das ist wichtig. Das Wort Gottes, ein reines Gewissen, und das Bewusstsein, ich bin angenommen beim Herrn. Ich gehöre Gott. Und ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich in die Ewigkeit komme. Das ist entscheidend. So, die Frage ist für uns alle, wollen wir uns Gott zur Verfügung stellen? Und wie ist der Weg dahin? Bin ich schon gereinigt von Schuld und Sünde? Habe ich noch, was weiß ich, Bindungen? Wer hat da noch Zugang zu meinem Leben? Wer beeinflusst mein Leben? Und. Das ist oft ein langer Prozess, bis wir da sind, wo wir gerne hin sollten, wo Gott uns haben will. Aber der Herr kommt mit uns am Ziel. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebe. Das will Gott. Dass wir alle leben und die Ewigkeit bei ihm verbringen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, du bist ein guter Gott und wir lieben dich und wir schämen uns, Herr, wenn wir gesündigt haben. Wir möchten dir gefallen. Wir möchten in Übereinstimmung mit deinem Willen leben und wir wünschen uns, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht in dieser Welt. Und dass wir heilig, sauber und rein leben. Dass wir mit reinem Gewissen durchs Leben gehen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, segne jedes Einzelne hier. Herr, du weißt, wo jeder steht und was der nächste Schritt ist auf diesem Weg zu dir hin. Ich möchte jetzt einfach eine Frage stellen, die du dir selbst beantworten darfst. Hast du die Gewissheit, dass du als Kind Gottes angenommen bist? Oder bist du noch im Zweifel? Dann bitte jetzt Gott, dass er dich als sein Kind annimmt, indem er deine Schuld und Sünde alle vergibt. Vater, ich will einfach das zu dir bringen, Herr. Wenn da jemand ist, der bis er dich nicht Herr sein ließ in seinem Leben, dann schenk jetzt diese Entscheidung im Herzen. Eine Kehrtwende, eine Umkehr hin zu dir. Nicht weg von dir, sondern hin zu dir. Vater, schenk du Befreiung von Schuld und Sünde. Schenk du Freiheit von Bindungen, von Gebundenheiten, was auch immer der Grund ist, warum du bisher nicht Raum hattest in den Herzen. Schenk jetzt Befreiung. Schenk jetzt Rettung und Heilung, Erlösung und neues Leben. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Wir möchten ja auch noch das Abendmahl miteinander feiern und ich möchte ja auch diesen Text vorlesen, der Korinther 11, da heißt es, der Apostel Paulus: Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig des Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Wenn wir heute dieses Abendmahl da feiern, dann wird Samuel durchgehen und jedem das anbieten. Ich weiß nicht, wie du zu Gott stehst. Das weißt nur du allein. Und du musst dich selbst prüfen. Und wisst ihr, hier geht es um Würde. Würdig. Bin ich würdig? Es ist die Frage, wie gehe ich mit meinem Leib um? Gehe ich würdig, eines Gotteskindes würdig mit meinem Leib um? Wie verhalte ich mich in der Familie? Leben wir im Streit, in der Zerstrittenheit, leben wir in Machtkämpfen? Was weiß ich, ist das würdig? Haben wir uns entschuldigt für verletzende Worte, die wir vielleicht einander entgegengesagt haben? Die beste Prüfung ist, ich sage euch ein Beispiel. Ich bin gleich fertig. Ich hatte ein Problem mit einem Arbeitskollegen. Das Problem kam von meinem Kollegen. Das ist ein paar Jahre her. Mein Kollege, wir hatten Kassenverantwortung, also es ging mit Geld. So. Und mein Kollege sagt, ich hätte Geld veruntreut. Ich hab Geld von einem Kunden eingesteckt, was eine Lüge war. Es war eine glatte Lüge. Der mochte mich nicht und hat es behauptet. Und dann, wir waren zu dritt auf der Betriebsstelle, dann war eine andere Frau, die konnte es gar nicht gesehen haben, was ich mit dem Kunden gemacht habe, weil da waren Container dazwischen. Die hat es nicht gesehen. Dieser Kollege hat sie bearbeitet, dass sie zustimmt, sie hat es auch gesehen. Also der hat gelogen und sie hat auch gelogen. Zwei Aussagen gegen eine. Und das hat mich voll in die Krise gestürzt. Das kann dich den Arbeitsplatz kosten. Und dann habe ich ihm gesagt, du, wenn ich nicht Gotteskind wäre, würde ich dir jetzt eine reinhauen. Das war jetzt nicht in Ordnung. Also ich habe ihn nicht angeschrien, ich habe ihn auch nicht angefasst. Dann war der drei Monate krank wegen dieser Aussage. Er ist zu Hause geblieben. Ich weiß nicht, was der dem Arzt erzählt hat. Und als er zurückkam, habe ich ihn zur Seite genommen und habe gesagt, ich entschuldige mich für diese Aussage. Und dann hat er das wäre nochmal vor den Betriebsrat gegangen. Und dann hat er diese Vorwurf zurückgenommen worden. Er hat nie zurückgenommen, dass er gelogen hat. Aber ich für meinen Teil, ich habe mich nicht, das ist nicht in der Liebe, ja, obwohl es, ich habe mich entschuldigt. Und damit war Friede in meinem Herzen, ich konnte mit der Sache leben. So, ich könnte diesen Mann einladen zu einer Evangelisation, weil meine Beziehung mit ihm ist bereinigt. Versteht ihr? Können wir alle Leute einladen zum Gottesdienst oder hätten wir Bauchschmerzen mit manchen Leuten, mit denen wir uns vielleicht gestritten haben, wo wir schlechte Beziehungen haben oder sonst etwas? Ich weiß nicht. Versteht ihr, was ich meine? So, jeder prüfe sich selbst, sind wir würdig, leben wir würdig und heilig. Und wenn wir das tun, dann können wir auch das Mahl nehmen. Du, und ich möchte eins sagen, wenn du da was noch zu klären hast, dann ist es kein Problem, dann lass den Kirch einfach vorbeigehen, klär die Sache und wenn wir in 4 Wochen oder wieder Abendmahl haben, dann bist du dann dabei, kein Problem. Aber wir sollten dieses Bewusstsein, wir sind Gottes Kinder. Wir leben heilig und würdig. Und wenn das bedroht ist, dann müssen wir die Dinge klären und dann ist gut. Amen. Lasst uns aufstehen und bitte Samuel, dass er kommt.